Deutschlandfunk Nova.
An welchem Ort bist du glücklich? Ist das der Strand, in der Karibik, das eigene Bett, das Café um die Ecke? Jeder Mensch hat eine andere Antwort drauf und wir sprechen jeden Sonntag drüber. Vivian Radke, der hat seinen Glücksort auf der Straße gefunden, auf seinen Social-Media-Kanälen. Da folgen ihm viele tausend Menschen und sehen zu, wie er obdachlosen, wohnungslosen Menschen hilft. Und zwar sehr direkt. Der bringt denen Essen und Trinken, unterhält sich mit denen und macht das ja so ziemlich jeden Tag seit einem Jahr. Warum er fast direkt damit aufgehört hatte und was das für ihn alles mit Glück zu tun hat, darüber haben wir gesprochen. Erstmal habe ich ihn aber gefragt, Vivian, an welchem Ort bist du glücklich?
Oh, das sind tatsächlich mehrere Orte. Also ich bin zum einen glücklich zu Hause, dann bin ich aber auf der Arbeit ganz glücklich. Also sowohl natürlich auf meiner selbstständigen Arbeit in der Innenstadt mit den Leuten, als auch im Jugendhaus. Ich bin ja noch im Jugendhaus Sozialarbeiter und arbeite noch mit Kindern zusammen. Und dort bin ich auch immer sehr, sehr glücklich. Also ich gehe manchmal mit schlechter Laune zur Arbeit hin, aber irgendwie immer wenn ich dann von der Arbeit komme, habe ich gute Laune, weil irgendwas mich immer aufmuntert. Und das sind so die Orte, wo ich glücklich bin eigentlich.
Du hast gesagt, wie hast du es genannt? Ich weiß nicht, freiberuflich hast du nicht gesagt, dein freies Engagement nebenbei. Okay, jetzt arbeitest du als Sozialarbeiter, da liegt das wahrscheinlich nicht ganz fern. Aber magst du mal erzählen, was du genau machst?
Also eigentlich mache ich recht simple Arbeit. Ich bereite jeden Tag Frühstück zu Hause vor in Eigenregime und gehe einfach ganz normal raus auf die Straße, gucke, wen ich so treffe, wer hilfebedürftig aussieht und versuche, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu gucken, was sein Bedarf ist und einfach mit Nahrung zu bedienen und teilweise dann noch darüber hinaus, was es ergibt. Also teilweise sind da Hotelbuchungen schon gekommen, teilweise haben wir Klamotten eingekauft, dann bis zur Personalausweiserstellung. Also eigentlich so das, was gerade deren Bedarf ist. Mhm. Aber es fängt eigentlich immer mit Frühstück an.
Und du machst das Ganze vor allem in Essen, oder?
Ja, also ich habe es in Essen angefangen. Ich war jetzt noch nicht so lange mobil. Ich habe jetzt vor 2 Monaten mein Führerschein fertig gemacht. Deswegen reise ich jetzt auch andere Städte an. Aber Essen war halt immer direkt vor der Tür und das hat sich am meisten angeboten immer.
Und was macht dich daran so glücklich?
Tatsächlich die Freude der Menschen, also am Anfang war es für mich richtig so eine Überwindung, auf die Leute zuzugehen. Und dann war es eher, kam es mir wie Arbeit vor. Inzwischen ist es eher für mich so ein guter Ausgleich zum Tag, weil ich kann einfach ruhige Gespräche auf der Straße führen. Teilweise kann ich auch so meine Alltagssorgen mit den Leuten teilen. Und es ist einfach immer nette Gespräche. Ich merke, die Hilfe wird angenommen und die Hilfe bringt den Leuten auch was. Und ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Das ist so ein bisschen so wie bei Kindern, wenn man so nach der Arbeit nach Hause kommt, die freuen sich, einen wiederzusehen. Und ja, das erlebe ich jeden Tag draußen aufs Neue. Und dann gibt es immer Menschen, die sich auf einen freuen und das macht mich selber irgendwie auch glücklich.
Ja, man kann deine Touren ja verfolgen auf Social Media und ich sag mal, es gibt ja auch wiederkehrende Menschen, die man da immer wieder sieht. Eine Marlene, einen Herrn Götz, die man immer wieder auf deinen Kanälen sieht. Das heißt, du freust dich dann auch, wenn du morgens losgehst, weißt, die sehe ich jetzt wahrscheinlich alle gleich.
Ja, also ich habe so in der Regel so meine Standardrunde, wenn ich in Essen bin, dann laufe ich so 14 Leute an. Davon will jetzt nicht jeder auf Kamera zu sehen sein, deswegen gibt es ein paar Personen, die so unentdeckt sind auf meinen Social Media Kanälen. Mhm. Aber tatsächlich gibt es da durchaus positive Begegnungen. Manche Begegnungen sind immer so je nach Tageslaune. Also ich glaube, nicht jeder hat immer einen guten Tag. Aber eigentlich freue ich mich immer auf alle von den Leuten. Und unterschiedlich, je nachdem, wie deren Laune ist, freuen die sich auch jeden Tag auf mich.
Ja, das sieht man auf jeden Fall. Ich meine, du bringst ja auch wirklich immer Sachen damit und du unterhältst dich ja auch mit den Leuten. Was glaubst du, ist denen fast wichtiger? Also klar, Nahrung ist wichtig für Menschen auf der Straße, aber vielleicht auch den sozialen Kontakt mal zu haben. Wie wichtig ist das für die Menschen? Was glaubst du?
Boah, das ist sehr, sehr wichtig. Also darüber hatte ich, bevor ich die Arbeit angefangen habe, nie Gedanken gemacht. Aber seitdem ich es mache, merke ich einfach, dass viele einfach extrem viel Redebedarf haben. Und natürlich unterhalten die sich mit mehreren Leuten am Tag verteilt. Aber irgendwie sind das so dann kurze Gespräche, die sind meistens recht oberflächlich. Da geht es ja meistens nur so, was willst du zu essen haben? Oder hier hast du das und das, ich wünsche dir einen schönen Tag. Aber dieses einfach mal zuhören, also manchmal sitze ich neben Leuten und dann merke ich so, auch nach 20, 30 Minuten im Gespräch, okay, der setzt keinen Punkt, also irgendwie der muss einfach reden, der hat einfach so viel auf der Zunge, was der irgendwie nicht loswerden konnte. Und das habe ich dann schon gemerkt und irgendwie habe ich das versucht auch mal so zu realisieren, woran das liegen kann. Aber dann ist mir selber aufgefallen, falls mir irgendwas Positives, Negatives passiert, gibt es ja auch irgendwie meinen besten Freund oder so, den ich immer direkt versuche anzurufen und denen die Nachricht mitteile. Mhm. Und bei den meisten Menschen draußen ist halt so, dass sie niemanden haben, den die irgendwie aktiv ihre Sorgen, Probleme, auch positiven Momente am Tag teilen können. Ich glaube, die meisten Menschen freuen sich halt wirklich viel, viel mehr über so nette, ehrliche Gespräche, die jetzt nicht irgendwie so oberflächlich sind, als über Essen und Trinken. Weil das ist das, was den meisten Leuten fehlt, einfach ein Gesprächspartner, der denen zuhört, ohne irgendwie Sachen auch teilweise zu bewerten, sondern die Sachen einfach so nimmt, wie sie sind.
Du machst das jetzt seit einem Jahr circa, oder?
Ja, ich mache es seit dem 1.12.
Seit dem 1.12., ja.
Dem der Adventskalender letztes Jahr begonnen hat.
Ja, erzähl das nochmal. Also wie hat das angefangen überhaupt?
Das war eigentlich relativ lustig. Also Ich habe eine Nichte, die ist 5 Jahre alt jetzt. Und ich habe letztes Jahr für sie einen eigenen Adventskalender gebastelt. Und mein kleiner Bruder kam auf die Idee, hey, mach doch sowas auch für Hilfebedürftige. Weil ich hatte noch, ehrlich gesagt, ein paar Rücklagen. Ich bin recht sparsam eigentlich immer gewesen. Mhm. Dann habe ich meine Rücklagen tatsächlich für den guten Zweck benutzt. Und erstmal so in eigenem Regime so Adventskalender-Tüten gemacht vom 1. bis zum 24. Und dann bin ich jeden Tag erstmal rausgegangen, wollte einer Person irgendwie helfen, immer ein Gespräch führen. Ich wollte gucken, wie sind die Menschen draußen vielleicht, was brauchen die? Und ja, dann hat sich das Ganze entwickelt. Am Anfang war es für mich echt eine Überwindung. Ich hatte auch irgendwie vor, nach 10 Tagen schon abzubrechen. Mhm. Weil ich hatte ein paar unangenehme Momente und irgendwie fiel es mir nicht so leicht, dann auf neue Leute zuzugehen. Das war für mich echt eine Überwindung. Mhm. Dann hatte ich aber, ich glaube, am 10. oder am 11. Tag das erste richtig gute Gespräch mit einer jüngeren Person in meiner Altersklasse. Und das hat mir dann so viel Kraft gegeben, weil ich einfach auch gesehen habe, wie viel Redebedarf die Person hat, was ihr Stand der Dinge ist und dass nicht jeder auf der Straße irgendwie, jetzt mal blöd gesagt, ein Junkie ist oder so. Mhm. Das hat mir dann sehr, sehr viel Hoffnung auch in der Arbeit gegeben. Und ab dem Zeitpunkt war irgendwie jeder Tag aufs Neue sehr, sehr schön für mich und irgendwie ein Erlebnis. Und dann habe ich über den Adventskalender hinaus einfach weitergemacht und das Ganze war nie geplant, dass es so lange geht, aber irgendwie hat sich einfach entwickelt.
Du hast ja auch eingangs gesagt, dass du, ja, also du hast auch einen Job im Jugendhaus, hast du gesagt, ne, als Sozialarbeiter. Ja. Wie vereinbarst du das eigentlich, dass du das noch on top machst jeden Tag? Du sagst, du machst jeden Tag Frühstück, du machst jeden Tag deine Runde. Das ist ja wahnsinnig viel Aufwand. Wie schaffst du das?
Also ich arbeite im Jugendhaus jetzt nicht Vollzeit. Ich mache da so, das sind so zwischen 15 und 20 Stunden in der Woche. Ich bin da recht flexibel. Wir haben viele Sozialarbeiter und ich komme mir eigentlich immer, egal, wenn ich eigene Projekte habe, kann ich mir frei nehmen. Das Haus ist sehr, sehr kulant. Mhm. Und die wissen ja auch, was ich mache. Ich kriege da auch Unterstützung vom Haus. Also selbst das Haus, ich habe hier andere Mitarbeiter, die ich nochmal für meine Arbeit nicht ausnutze, aber ich kann die jederzeit nutzen und auch anfragen und dann kriege ich da Unterstützung.
Ah, praktisch.
Auch bei, auch bei der Buchhaltung. Also wir sind ja ein sozialer Träger. Ich muss da eine extra Buchhaltung machen, um da alles abzurechnen. Und ich war da am Anfang selber sehr überfragt, weil ich habe keine Ahnung von gar nichts eigentlich. Und die haben mir dann überall geholfen mit den ganzen Excel-Tabellen, mit der Buchhaltung, wie ich das mit dem Finanzamt alles regle. Und deswegen, ich habe da überall Unterstützung von außen, was echt ganz gut ist. Sonst könnte ich das, glaube ich, in dem Umfang auch gar nicht machen.
Da müssen wir
natürlich noch von Freunden und Familie.
Da will ich auch noch kurz, damit die Leute das verstehen, wenn du sagst Excel-Tabellen, Buchhaltung, weil das natürlich, wenn man auf deinen Social-Media-Kanälen unterwegs ist, sieht so aus, du gehst dahin, du gibst denen was zu trinken, was zu essen, du quatschst mit denen, du gehst wieder. Aber da steckt ja ein finanzieller Aufwand dahinter. Was meinst du mit Excel-Tabellen und Buchhaltung?
Ich kriege ja inzwischen natürlich Spenden von Zuschauern über meine Social-Media-Kanäle. Von Leuten, die Videos gucken, die sagen, hey, ich will das gerne unterstützen und dann spenden die auf mein PayPal-Konto 10 Euro. Mit den Spenden muss man natürlich immer vorsichtig sein und die auch zweckgebunden einsetzen. Mhm. Das heißt, ich muss natürlich jede Ausgabe, die ich habe, auch irgendwie mit Quittung belegen können. Das heißt, ja, alles, was ich zweckgebunden für die Hilfe kaufe, ja, nehme ich immer den Kastenbon mit, muss ich natürlich zu Hause in Tagesordnung füllen, dann natürlich noch kopieren, dass sie nicht mit der Zeit verblassen. Dann übertrage ich das in Excel-Tabellen mit Verwendungszweck, etc. Aufwand.
Ja.
Sodass alles auch ordentlich untergelistet ist und da irgendwie keine Fehler sind. Das ist so oft so das, was im Hintergrund passiert. Das ist so der schlechte Teil der Arbeit für dich.
Ja, der gehört aber natürlich dazu.
Ist ja natürlich.
Gut, dass du das so sorgfältig machst. Jetzt, wo du ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr, das machst. Mhm. Was sind so Begegnungen, die dir krass im Kopf geblieben sind?
Boah, also das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich, ich weiß nicht warum, eine Negativbegegnung.
Okay.
Ich habe vor mehreren Monaten ein Hausverbot in einem Hotel bekommen.
Ja.
In der Winterzeit mache ich öfter so meine Runden nochmal so gegen 0 Uhr.
Aha.
Weil ich, das hat mir, vor allem letztes Jahr, wo ich angefangen habe, hat mir das zeitlich besser geklappt, weil ich irgendwie tagsüber wenig Zeit hatte. Und dann konnte ich das entweder ganz früh oder ganz spät machen. Und dann habe ich es meistens ganz spät gemacht. Dann bin ich immer um 0 Uhr noch mit einer Kaffeekanne und einer Teekanne zum Hauptbahnhof gegangen, weil die sich dort alle versammeln. Und dann hat mich ein Obdachloser gefragt, der da komplett halb ohne Klamotten stand, mit Socken nur, ob der bei mir zu Hause schlafen könnte. Und das war natürlich ein bisschen überfordert gewesen. Ich wohne auch in der WG, das heißt, das ist nicht so leicht möglich, mit den anderen zu vereinbaren. Dann habe ich ihn um 0 Uhr spontan noch ein Hotel in der Innenstadt gebucht. Und dann war alles gut, ich habe ihn da hingebracht. Und eigentlich mit gutem Gewissen in die Nacht gegangen. Dann wurde ich morgens aber vom Hotelmanager angerufen. Und der hat mir dann berichtet, dass das ganze Hotelzimmer verwüstet ist. Ja. Dass die Duschvoreinrichtungen, Scherben auf dem Boden liegen, dass mit Fäkalien und Blut an der Wand beschrieben worden ist. Und die Matratze wurde als Aschenbecher benutzt. Also das war reinste Katastrophe. Und damals habe ich auch eine Strafe zahlen müssen. Das ist so eine Negativbegegnung, die mir im Kopf geblieben ist. Weil da habe ich jetzt auf Hausverbot lebenslang und das war schon so ein Hotel, was wir für mehrere Leute benutzt hatten eigentlich, weil es auch direkt sehr zentral in der Stadt war.
Mm.
Ist natürlich schade, aber der spät sich nachtragend im Nachhinein.
Krass, aber das zeigt ja auch so ein bisschen wahrscheinlich, ich sag mal, das Risiko von deiner Arbeit. Du bist ja relativ selbstständig unterwegs und kannst dadurch Sachen einfach mal schnell ermöglichen, die irgendwie andere nicht können. Weil eigentlich gibt's ja Stellen, um Menschen zu unterstützen, ich sag mal staatliche Stellen, Organisationen, aber irgendwie klappt's nicht gut. Viele Menschen sind auf der Straße. Ist es das Risiko so ein bisschen, was du dann trägst, dass so Sachen auch mal also ein bisschen in die Hose gehen, weil du einfach mal machst?
Ja, schon. Also ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen angefeindet von ein paar Sozialträgern, weil die sagen natürlich, ich greife so aktiv in deren Arbeit ein und die haben ja ihre Satzung, wo die schon genau ausformuliert haben, wie die Hilfe an Obdachlose aussehen sollte. Und ich mache da natürlich als Privatperson teilweise, ohne wirklich eine Ausbildung in dem Bereich gemacht zu haben.
Ja.
Aber ich gehe da eher über die menschliche Schiene und ich sag mal, ich habe Vorteile, die viele Sozialträger nicht brauchen können. Also ich habe mit mehreren Jugendlichen und auch Obdachlosen, die es ja schon Personalausweise erneuern lassen, sodass sie dann die nächsten Schritte machen können. Aber es gibt jetzt keine sozialen Vereine, die sagen, hey, wir zahlen dir deinen Tageseinkauf oder wir zahlen dir deinen Personalausweis. Mhm. Sondern erst wenn die den Personalausweis haben, können die aktiv helfen. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Und da bin ich froh, dass ich das einfach so ungelöst von irgendwelchen Regeln und so einfach machen kann. Also ich wurde von mehreren Jugendlichen angeschrieben und die sagen, ey, mein Personalausweis ist abgelaufen, ich kann mir echt leisten, ich bin mittellos, kannst du bitte mit mir zum Bürgeramt gehen? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch der Chef vom Bürgeramt, hat mir damals seine Visitenkarte gegeben und meinte, wenn ich kurzfristig einen Termin brauche, selbst wenn es für den nächsten Tag ist, kann ich dir jederzeit persönlich auf WhatsApp schreiben und der schiebt mich irgendwo zwischen. Das ist halt sehr, sehr förderlich für meine Arbeit. Deswegen, ich bin froh, wir haben dieses Jahr mehrere Leute krankenversichert, wir haben mehrere Leute den Personalausweis erneuern lassen von den Leuten, die auf der Straße sind. Und das ist für mich schon so ein großer Step gewesen.
Das ist irgendwie spannend, weil zum einen, du sagst, das soziale Träger, da bist du mit einigen vielleicht im Clinch, die sagen, ey, das ist unsere Arbeit, du greifst da ein, ohne zu wissen, was du tust. Mhm. Wiederum andere vom Bürgeramt, ich weiß auch, du hast, glaube ich, auch mit Betreuerinnen und Betreuern von einigen dieser Menschen zu tun, die sind sehr dankbar darüber und sorgen dafür, dass es da eine schnelle Kontaktlinie zwischen dir gibt. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen ambivalent, oder?
Ja, schon. Also ich weiß nicht, es gibt halt viele Leute, die sehen das von außen auf die Videos, vor allem in den Sozialträgern, die sagen so, ey, das sieht nach außen aus, als würden sich Leute ausnutzen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute auch aus den Sozialträgern selbst, teilweise aus denselben Vereinen, die meine Arbeit dann komplett loben, die mir privat noch auf die Schulter klopfen. Mhm. Aber ich mache mir daraus nicht so viel. Die meisten Sozialträger, wenn ich da wirklich irgendwie Fragen habe, also ich habe auch öfter Fragen an die Subhilfe direkt oder so gestellt, einfach weil ich von vielen Thematiken wenig Ahnung habe. Und eigentlich ist es so, dass ich dann überall schon Unterstützung kriege, falls ich frage.
Das ist natürlich eine wichtige Frage, über die ich aber auch nochmal mit dir sprechen will, einfach, dass wir es auch geklärt haben. Wenn du sagst, die sozialen Träger werfen dir vor, dass du die Menschen ausnutzt, geht es dann darum, dass du die dabei filmst oder das online stellst?
Das ist so deren Grundgedanke.
Wissen die Leute denn, dass du sie filmst? Also wissen die, dass die im Internet landen?
Ja. Also ich gehe immer mit jedem generell ins Gespräch. Meistens, wenn ich neue kennenlerne, gehe ich da erstmal so die ersten ein, zwei Mal ohne Kamera auf die Leute zu, einfach um zu gucken, wie sind die Leute, fühle ich mich dort wohl. Und dann erkläre ich meistens immer so, wenn wir so ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben, erkläre ich denen immer mein Projekt, was ich mache, wer bin ich überhaupt, dass das Ganze auf Social Media ausgestrahlt wird und was mein Hintergedanke mit dem Projekt ist. Mhm. Dann gebe ich denen immer die Wahl, ich sage dir, ey, ich mache generell Videos, vielleicht hast du ja Lust, dann würde ich auch mit Kamera auf dich zukommen. Wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Dann, das ändert auch nichts an der Hilfe. Aber jeder hat immer die freie Auswahl. Deswegen gibt es auch nur so wenige, die auf Social Media zu sehen sind. Weil ich habe jetzt vor allem, der Wandel ist jetzt, ich habe am Anfang immer mit mehr älteren Leuten zu tun. Aber inzwischen ist es so, dass ich immer mehr von jugendlichen Leuten angeschrieben werde, die so jetzt gerade dabei sind, obdachlos zu werden. Und ich bin bei denen eher so dabei, zu gucken, dass es jetzt nicht so weit kommt. Und bei denen ist es eher so auch oftmals Schamgefühl und so, dass sie dann nicht zu sehen sein wollen, weil die sagen, ey, ich habe viele Leute in dem Alter, die natürlich auch auf Social Media aktiv sind und das ist bei mir gerade nur eine schwierige Phase und ich will nicht, dass mich das dann irgendwie auf Social Media in ein paar Jahren nochmal verfolgt oder teilweise wissen das deren Familie nicht und dann soll das so ein bisschen undercover bleiben und das habe ich auch volles Verständnis für.
Zahlt das eigentlich auch auf deine Arbeit im Jugendhaus als Sozialarbeiter ein? Also hast du Sachen, die du mitnimmst für deine andere Arbeit?
Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe nochmal eine andere Art von Ruhe entwickelt. Mhm. Ich bin eigentlich immer so ein sehr ungeduldiger Mensch und falls irgendwas nicht auf Anhieb klappt, dann werde ich sehr ungeduldig. Und ich habe auf der Straße, glaube ich, mit den Gesprächen mit den Leuten gemerkt, dass nicht alles von heute auf morgen geht. Mhm. Und dass da Ruhe und Zeit einfach schon beides ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und man das einfach berücksichtigen muss. Ich glaube, dass die Erkenntnis in meinen Kopf gekommen ist. Ich weiß aber nicht, ob ich auf meiner richtigen Arbeit davon was umsetze. Ich glaube, ich werde ruhiger, wenn es darum geht, einfach zuzuhören.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja ein spannender Punkt, diese Ungeduld, weil du hast ja mit Menschen zu tun, die sind auf der Straße vielleicht schon seit langer Zeit, die haben wahrscheinlich diverse Traumata auch schon erlebt. Da ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, eine Art Verlässlichkeit für dich herzustellen, ne?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich meine, ich habe ja mit vielen Leuten zu tun, die auch drogensüchtig sind und die dann einfach ein Suchtpotenzial haben. Und es ist extrem häufig so, dass ich dann irgendwie sitzen lassen werde. Vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann haben die in dem Gespräch mit mir ein extremes Hoch, weil die zu dem Zeitpunkt einfach motiviert sind. Und dann verabredet man sich für den nächsten Morgen irgendwie um 10 Uhr oder so. Dann warte ich dann eine halbe Stunde und dann kommt keiner. Das ist manchmal schon ärgerlich, weil das auch zeitaufwendig ist. Mhm. Aber da habe ich einfach gelernt, einfach Rücksicht zu nehmen. Und das Problem ist, dass die meisten Leute auch von sozialen Trägern, also wenn die sich 2-3 Mal einen Termin nicht halten, erstmal so indirekt aufgegeben werden.
Ja.
Und dann sagen die, ja, dann müssen sie ihr eigenes Ding machen. Und ich habe einfach auch von anderen Sozialarbeitern mitbekommen, die wurden von jedem aufgegeben. Warum soll ich die auch noch aufgeben? Also teilweise brauchen die einfach 6, 7, 8, 9, 10 Chancen. Mhm. Weil wenn die alles auf Anhieb schaffen würden, dann wären die teilweise auch nicht in der Situation, in der die jetzt sind. Deswegen versuche ich einfach, ja, unbegrenzt Chancen zu geben. Und jeder ist dann soweit, wenn er soweit ist. Also ich mache da gar keinen Zeitdruck mehr.
Jetzt, wo du das ein Jahr lang so engmaschig betreust, was wünschst du dir eigentlich, was vielleicht anders läuft in Bezug auf obdachlose Menschen?
Puh, also ich wünsche mir natürlich, dass keiner irgendwie in der Gesellschaft übersehen wird. Weil ja, alles sind Menschen. Die Menschen gehen Tag für Tag immer mehr daran kaputt, dass die Leute einfach nicht ehrlich mehr beachtet werden, sondern so von oben auf die herabgeguckt wird. Oh. Ich glaube, wir müssen das alle im Kopf behalten, dass wir alles Menschen sind und ja, jeder irgendwo mal ein Kind war. Und wenn ich dann immer dieses Beispiel sehe, dass jeder von den Leuten, die auch draußen irgendwie auf der Straße jetzt recht kaputt aussehen, jeder von denen war ein Kind, der bei uns irgendwie in der Klasse sein könnte, in der Grundschule. Und das sind alles doch so kleine, süße Wesen. Das dürfen wir nicht vergessen, deswegen einfach mehr füreinander da sein, ein bisschen mehr Solidarität zeigen. Ich glaube, so das ist, was ich für die Menschen wünsche. Und natürlich, dass sie einfach ja, gesund bleiben und einander mehr unterstützen. Also ich merke gerade, dass auch in der Stadt, vor allem in Essen, in anderen Städten ist das gar nicht so der Fall, aus meiner Kenntnis, dass auch unter den Obdachlosen sehr, sehr viel Krieg herrscht. Also da ist keiner cool miteinander.
Ah.
Irgendwie ist so jeder sein einzelnes Team. Und ich wünsche mir da ein bisschen mehr Zusammenhalt. In Dortmund ist das ganz cool. Da schützen die sich alle gegenseitig, auch wenn die so ihre eigenen kleinen Grüppchen haben.
Aha.
Ist das trotzdem nochmal, wenn es drauf ankommt, eine große Gruppe, die zusammenhält.
Ah, ja.
Und das fehlt mir hier ein bisschen. Das wünsche ich mir hier eigentlich auch mehr. Dass so ein bisschen mehr Zusammenhalt, ein bisschen mehr Unterstützung. Gegenseitig auch.
Das heißt, sowohl die Solidarität von allen Menschen mit denen, aber auch von den Obdachlosen untereinander.
Ja, auch untereinander auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, man kann ja sagen, also dein Glücksort, der ist, ich meine, die Straße so ein bisschen und vor allem, so habe ich das Gefühl, wirklich die Gespräche, die du mit den Leuten führst. Das heißt, das hast du dann mit der Zeit in dem Jahr so ein bisschen nach anfänglichen schwierigen Erfahrungen gelernt, wie viel dir das auch geben kann.
Ja, auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Struktur und auch einfach generell. Das motiviert mich eigentlich schon Tag für Tag. So, wenn du dann aus schönen Gesprächen rauskommst. Manchmal ist es auch so, dass ich nach der Arbeit dann gar keine Lust mehr habe, weil alles dann einfach ja sehr, sehr zeitaufwendig war, dann natürlich auch kräfteraubend. Aber in der Regel ist es einfach kraftgebend.
Vivian, wir sind am Ende. Am Ende stelle ich immer noch eine Frage. Die stelle ich bei jedem Glücksort. Die ist natürlich jetzt für dich vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Aber sie passt gleichzeitig, finde ich, perfekt, weil sie dreht sich um das Thema Essen. Und wenn du so das Frühstück machst jeden Tag und verteilst und mit den Leuten drüber redest, während die dann mal was Warmes zu trinken und was Nettes zu essen bekommen, welches Essen passt perfekt an deinen Glücksort?
Tatsächlich ist es echt ein Nutella-Brötchen. Also in Essen ist es so, die Leute, die essen alle süßes Frühstück und irgendwie, wenn ich hier mit Nutella-Brötchen durch die Stadt laufe, dann freut sich jeder. Deswegen ist es echt ein Nutella-Brötchen mit einem leckeren Kaffee.
Das sagt Vivian Radtke. Der verteilt diese Nutella-Brötchen, die er morgens selbst schmiert, an obdachlose, wohnungslose Menschen, vor allem in Essen, und hat mit uns darüber gesprochen, warum das etwas ist, was ihn glücklich macht. Warum das sein Glücksort ist, die Straße in Essen, und wie er plant, da weiterzumachen.
Deutschlandfunk Nova.